Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Dass wir in einer globalisierten, online vernetzten Welt leben, das macht unseren Alltag in vielerlei Hinsicht einfacher. Doch wenn etwas an einer entscheidenden Stelle mal schief läuft, dann kann das eben auch globale Auswirkungen haben, wie bei einem Dominoeffekt. So auch heute, als ein fehlerhaftes Software-Update einer amerikanischen IT-Sicherheitsfirma in vielen Teilen der Welt für großes Chaos sorgte. Lahmgelegte Flughäfen, unter anderem in den USA, Indien oder auch bei uns in Deutschland. Ein britischer Fernsehsender ohne Signal, Banken und Supermärkte, deren Kassensysteme versagten. Auch Krankenhäuser und ihre Patientinnen und Patienten bekamen die Auswirkungen zu spüren. Wie anfällig unsere Systeme und unser Alltag also sind, darüber sprechen wir gleich. Zunächst berichtet Marion Kersold von einer IT-Panne mit beispiellosen Folgen.
Und gestrichen. Es besteht keine Möglichkeit auf eine Umgebung, da wir keine Zugriff auf unser System haben.
Auch die Check-in-Systeme bei Eurowings am Flughafen Düsseldorf sind heute Morgen ausgefallen. Diverse Flüge müssen deshalb annulliert werden. Mitten in der Ferienzeit. Chaos für die Passagiere.
Sehr unübersichtlich, also nicht gut. Man hätte lieber vorher, im Vorfeld schon mal irgendwas erfahren.
Es sieht so aus, als wenn kein Alternativflug geht. Und wir überlegen jetzt, was wir machen.
Am Flughafen Köln-Bonn ist die Lage ähnlich. Gedränge, lange Schlangen, schwierige Informationslage.
Einmal bitte durch, du kannst dich an den Schalter anstellen.
Am Flughafen Köln-Bonn kommt es zu Beeinträchtigungen durch die offenbar weltweite IT-Störung. Am augenscheinlichsten ist das am Check-in-Schalter, weil dort die eigentlich systemgestützten Prozesse manuell durchgeführt werden müssen und es deswegen zu Wartezeiten kommt.
Nicht nur an deutschen Flughäfen heute diese Probleme. Schon in der Nacht gab es lange Schlangen und Flugausfälle in Sydney. Dann breiten sich die IT-Probleme auch nach Hongkong aus. Später trifft es Indien und dann Griechenland. Für IT-Experten ist das schon ein erstes Indiz, was der Grund für die weltweiten Probleme sein könnte.
Also ich habe sehr früh gedacht, dass es ein Update-Problem ist, weil es in Australien angefangen hat und sich dann praktisch mit der aufgehenden Sonne Richtung Westen weitergearbeitet hat, dass die IT-Probleme dann gingen. Und das spricht immer dafür, dass es ein automatisch aufgespieltes Update ist, wo das Problem sich dann einfach weiter verbreitet. Bei einem Hackerangriff gibt es dieses Muster normalerweise nicht. Deswegen war das relativ früh klar. Und CrowdStrike hat auch sehr früh gesagt, wir waren's.
CrowdStrike ist ein texanisches IT-Sicherheitsunternehmen. Sein System Falcon Sensor überwacht Computernetzwerke in Echtzeit und soll Angriffe blockieren. CrowdStrike gab bekannt, es sei nicht Opfer einer Cyberattacke geworden. Das Problem ist identifiziert, isoliert und eine Lösung bereitgestellt.
CrowdStrike ist einer der Marktführer. Wie verbreitet die sind, das sieht man erst jetzt so richtig von außen, weil einfach weltweit so viele Systeme betroffen sind. Man hat da versucht, aus den Cyberangriffen der letzten Jahre zu lernen. Man hat sich dann eben so eine moderne Schutzsoftware installiert von CrowdStrike. Dass ausgerechnet diese jetzt für den Ausfall verantwortlich ist, das ist natürlich, ja, bringt eine gewisse Ironie mit sich.
Ist das ein Debakel für die Firma?
Auf jeden Fall.
Denn nicht nur Flughäfen waren heute betroffen. Der britische Fernsehsender Sky News konnte eine Zeit lang nicht senden. Mobilfunkverkäufer, Fastfood-Läden oder Apotheken konnten ihre Kassensysteme nicht nutzen. Am Uniklinikum Schleswig-Holstein blieben die Ambulanzen in Kiel und Lübeck geschlossen. Nicht notwendige Operationen wurden abgesagt.
Ja, wir sind ja eigentlich stolz darauf, dass wir ein digitales Krankenhaus sind. Und das Problem, wenn wir einen weltweiten Digitalausfall in einem Subsystem haben, ist, dass alle unsere Systeme stehen. Und das müssen Sie sich eben so vorstellen, dass wir nicht mehr den Computer öffnen können, dass wir keine Anamnese der Patienten sehen können, dass wir nicht wissen, welchen Patienten haben wir wann wo einbestellt, weil wir keinen einzigen Computer hochfahren können.
Doch trotz aller Probleme, nicht alles stand heute still. Und nach 2 Stunden Warten am Flughafen Düsseldorf hatte es Familie Schwandrau geschafft.
Urlaub für eine Stadt.
Ja, wunderbar. Alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss. 3 Wochen Korfu können kommen.
Und das vertiefen wir jetzt nochmal mit Jörg Schieb, Digitalexperte vom Westdeutschen Rundfunk. Jörg, wir haben eben Ansätze schon gehört dazu, aber nochmal von dir. Wie kann es sein, dass eine eigentlich kleine IT-Panne solch globale Auswirkungen hat?
Also erstmal ist es natürlich ein Anzeichen dafür, dass wir globalisiert sind, dass heutzutage die Systeme alle miteinander vernetzt sind und vor allem verschiedene Player zusammenarbeiten, aber nicht jeder weiß, wie der andere aufgestellt ist. Das gibt es häufig, dass es ein Problem in einer Komponente gibt und dann ein Dominoeffekt entsteht und dann ganz viele andere Komponenten, die eigentlich normalerweise nicht betroffen sein sollten, dann ausfallen. Und das kann man vorher kaum erahnen. Das weiß man erst hinterher, wenn dann so etwas geschehen ist. Ja, so ja auch hier. Der Windows-Bildschirm erscheint und man denkt, es wäre Windows. Es war aber eine Sicherheitssoftware, die Fluglinien vollkommen zurecht installieren, um sicherzustellen, dass keine Cyberangriffe stattfinden. Und ironischerweise war genau das hier jetzt ein Sicherheitsproblem.
Genau, es war relativ schnell klar, dass es keine Cyberattacke war, sondern ein Programmierfehler. Aber hätte das dann daher nicht schneller eingedämmt werden können, bevor es dann solche globalen Ausmaße annimmt?
Ja, das denkt man so, aber das ist gerade bei so einem System, also ein Sicherheitsanbieter, der mehrmals pro Stunde und mehrmals auch pro Tag Updates einspielt auf die Rechner und zwar automatisch und vollkommen autonom, lässt sich das kaum verhindern, weil man muss es ja erstmal bemerken und da sind schon etliche Zeitzonen durchschritten und zigtausende von Computern betroffen. Wir Normalbenutzer, wir kennen das so, es erscheint im Smartphone oder auf dem Desktop ein Hinweis, da ist ein Update, willst du das jetzt installieren? Meistens dann, wenn man es gerade nicht brauchen kann und dann entscheiden wir. Aber in solchen Systemen ist es so, dass die Updates automatisch eingespielt werden. Und da dieser Fehler so gestrickt war, dass man ihn nicht einfach so wieder rückgängig machen konnte, hatten wir eben diese schnelle Verbreitung und diese große Problematik, die damit verbunden war.
Wir reden also nicht von einem Einzelfall. Die Gefahr, dass sich das wiederholen könnte, ist also groß?
Absolut. In der Sicherheitsbranche sagt man, es wird garantiert noch eine größere Bombe platzen, denn zum einen werden die Systeme immer komplexer, immer schwerer zu warten und immer schwerer zu überschauen. Zum anderen haben wir, das erkennen wir ja überall, immer mehr Digitalisierung, immer mehr Geräte, die miteinander Daten austauschen, immer mehr Geräte, die auch abhängig sind, zum Beispiel von Cloud-Diensten, dass die funktionieren. Das gibt es ja auch häufig. Wenn ein Cloud-Dienst ausfällt, kann man plötzlich zigtausende Apps nicht benutzen. Das wird also immer schwieriger zu durchschauen. Und ja, das wird immer häufiger passieren, weil es hundertprozentige Sicherheit sowieso nicht gibt und durch diese komplexen Systeme es auch immer häufiger geschehen wird und mit immer größeren Auswirkungen leider auch.
Aber wer ist denn dann in der Pflicht vor diesem Szenario, dass man sich gegen solche Dimensionen dann wappnen kann?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Eine Produkthaftung haben wir leider nicht in Deutschland und Europa. Aber die Betreiber von IT-Netzwerken, die müssen dafür natürlich sorgen, insbesondere bei kritischer Infrastruktur. Da gibt es sogar eine Verpflichtung, da besonders hohe Maßstäbe anzusetzen und auch für Resilienz zu sorgen. Resilienz bedeutet, dass wenn es mal schief läuft, wie in einer solchen Situation, dass dann garantiert ist, dass schnell wenigstens Notstromaggregate sozusagen anspringen und Computer, die nicht betroffen sind, dann genutzt werden können. Das hat hier eindeutig nicht schnell genug funktioniert. Da muss nachjustiert werden und es braucht natürlich sehr viel mehr IT-Fachkräfte. Wir haben aber jetzt schon einen IT-Fachkräftemangel von 170.000 Stellen, die unbesetzt sind. Wir müssten also langfristig und auch mittelfristig mehr IT-Menschen ausbilden, die sich damit auskennen. Denn irgendeiner muss die Arbeit ja machen. Also es gibt eine Menge Arbeit zu tun. Und das gilt für Regierung, das gilt für die Institutionen und für die Firmen selbstverständlich, aber auch für Endbenutzer und die Bedienenden sozusagen, die Computer bedienen, die müssen trainiert werden für solche Fälle, so wie man auch Notfallübungen für den Feuerfall macht.
Jetzt war es eine Panne, aber vielleicht ganz kurz noch, welche Dimensionen, von welchen sprechen wir da, wenn Hacker oder Cyberkriminelle Ähnliches versuchen?
Das ist das ganz große Risiko, dass das natürlich auch geplant sein könnte, denn was ist schöner für einen Hacker, als zigtausende von Systemen gleichzeitig anzugreifen und nicht jedes einzelne System selber angreifen zu müssen. Das heißt, hier müssen besonders hohe Sicherheitsanforderungen gelten. Und auch da müssen wahrscheinlich die Ansprüche höher gesetzt werden, dass so etwas auf gar keinen Fall passieren kann. Denn wir sehen ja, welche Konsequenzen das für uns hat.
Jörg, vielen Dank für die Informationen nach Köln.
Gerne.
Während der amtierende US-Präsident immer größerem Druck ausgesetzt ist, doch noch aus dem Rennen auszusteigen und sich die Hinweise verdichten, dass er das vielleicht bald tun könnte, sitzt sein Herausforderer fester denn je im Sattel als Präsidentschaftskandidat seiner Partei. Die große Frage hinter Donald Trumps Rede beim Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee war: Würde er nach dem Attentat auf ihn wirklich in neuem Licht erscheinen? Schließlich hatte Trump in den Tagen nach der Attacke deutlich mildere Töne angekündigt. Eine neue Strategie also im Kampf ums Weiße Haus? Über den Höhepunkt und Abschluss des Parteitags, Kerstin Klein.
Als zum Ende des Nominierungsparteitags der Republikaner die Ballons von der Decke fallen, ist Donald Trump umgeben von seiner Familie. Und sichtlich zufrieden mit sich und seinem Parteitag. Es waren 4 Tage Trump-Festspiele, unter anderem mit Musiker Kid Rock und Wrestling-Ikone Hulk Hogan. Einer von vielen, der Trump überschwänglich lobte. Für ihn sei er ein Held. Und dann betrat Donald Trump selbst die Bühne, hielt seine mit Spannung erwartete Rede. Die erste seit dem Attentat auf ihn vor knapp einer Woche. Es sollte um Hoffnung und Optimismus gehen. Und tatsächlich schlug Trump zunächst versöhnliche Töne an. Ich trete an, um Präsident aller Amerikaner zu werden. Nicht nur der Hälfte. Weil es kein Sieg wäre, nur für die Hälfte zu gewinnen. Trump zollte auch dem Feuerwehrmann Tribut, der bei dem Attentat auf ihn ums Leben kam, und berichtete in fast flüsterndem Ton davon, wie er dieses erlebte. Da war ganz viel Blut, aber ich fühlte mich sicher, weil ich Gott an meiner Seite hatte. Göttliche Vorsehung. Dieses Motiv war auf dem Parteitag oft zu hören, von Teilnehmern und Rednern gleichermaßen. Rund 1,5 Stunden redete Trump. Und je länger er sprach, desto mehr verlor er den versöhnlichen Ton und landete wieder in seinem altbekannten Wahlkampfmodus. Zeichnete ein apokalyptisches Bild der USA, sprach von Wahlbetrug und immer wieder von einer angeblichen Invasion an der Südgrenze zu Mexiko. Sie schicken ihre Mörder in die USA. Das wird übel, schlimme Dinge passieren. Deshalb verspricht das republikanische Parteiprogramm, um Familien zu schützen, die größte Abschiebeaktion in der Geschichte unseres Landes. Wir haben den großartigsten Präsidenten aller Zeiten. Donald Trump gab uns Hoffnung, Optimismus und wird Amerika retten. Ich bin so stolz, ihn zu hören. Nach allem, was er durchgemacht hat, ist er immer noch in der Lage zu liefern. Gott ist an seiner Seite. Vier Tage lang hatte sich die Parteitagsregie bemüht, einen neuen, einen milderen Trump zu präsentieren. Davon blieb nach dessen Rede nicht mehr viel übrig. Trotzdem, die Republikanische Partei ist nun gut für die heiße Phase des Wahlkampfs aufgestellt. Kraftvoll, geeint. Während noch immer unklar ist, wer bei den Demokraten gegen Trump antritt. Die Spekulationen über einen Rückzug von Joe Biden jedenfalls reißen auch heute nicht ab.
Und in Washington begrüße ich dazu Michael Wertz von der Denkfabrik Center for American Progress und er ist Nordamerika-Berater der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Abend nach Washington.
Schönen guten Abend, Herr Samperoni.
Präsident Biden lässt heute aus seiner Corona-Isolation ausrichten, dass er nächste Woche seine Kampagne wieder aufnehmen will. Wie wahrscheinlich ist das?
Er hat gesagt, er wird wieder Wahlkampf führen und er hat gesagt, er wird alles tun, um Donald Trump zu besiegen. Aber er hat nicht gesagt, wer der Kandidat sein wird. Und nach den turbulenten letzten 48 Stunden hier im demokratischen Parteispektrum in Washington kann man davon ausgehen, dass Joe Biden Präsident bleiben, aber nicht in den Wahlen kandidieren wird. Und die Diskussionen, die sich hier in der Stadt im Moment abspielen, richten sich auf die Zukunft der demokratischen Partei, das neue Ticket für die Präsidentschaftswahlen und den Nominierungsparteitag im August. In Chicago.
Sie gehen also davon aus, dass die Entscheidung gefallen ist. Wie könnten die Demokraten diesen Wechsel denn ganz konkret gestalten?
Im Moment sieht es so aus, aber das ist natürlich vorbehaltlich eines Kompromisses, der zwischen den verschiedenen Gruppen in dieser großen Koalition gefunden werden muss, dass man eine relativ offene Nominierungsparteitag in Chicago eröffnen wird mit vielleicht 3 oder 4 Kandidaten. Einige Namen werden schon genannt, unter anderem Kamala Harris, Gavin Newsom, der Gouverneur aus Kalifornien, Gretchen Whitmer, die Gouverneurin aus Michigan, die dann vor den Delegierten sich vorstellen und von den Delegierten in Chicago gewählt werden nach dem Mehrheitsprinzip und dort dann entschieden wird, wer als Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin und für das Amt des Vizepräsidenten kandidieren wird.
Welches Ticket, wenn man so will, wäre denn am gefährlichsten für Trump?
Ich glaube, das spielt aus der Sicht zumindest der Demokratischen Partei keine so große Rolle, weil natürlich mit der Nominierung von Donald Trump und seinem Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance, deren politische Positionen sich ja nicht so stark unterscheiden wie ihr Alter, ein Lagerwahlkampf hier möglich ist, der von den politischen Themen, die hier zentral sind, ökonomisches Wachstum, Verteidigung der Demokratie und Frauenrechte, von einem gemischten Ticket, ein Mann, eine Frau, vertreten werden kann in der Öffentlichkeit, die nicht nur dazu führt, dass sich die Konzentration wieder bewegt in Richtung auf die politischen Themen und weg von den Führungspersönlichkeiten, sondern auch Energie freisetzt, gerade unter jüngeren Wählerinnen und Wählern, die Demokratische Partei braucht, um am 5. November gewinnfähig zu sein.
Das heißt, könnten die Demokraten dann mit einem kurzen, knackigen Wahlkampf bis November dann aus der Defensive noch kommen?
Selbstverständlich. Man darf nicht unterschätzen, dass die Leute ja bisher in der Breite des Landes von beiden Kandidaten in beiden Parteien relativ genervt gewesen sind. Die Beschäftigung mit dem Wahlkampf bei einigen Minuten pro Woche liegt nach Aussage der Demoskopen. Und die ersten wirklich verlässlichen Daten wir im September nach der Sommerpause haben werden. Das heißt, es kommt alles jetzt darauf an, einen verdichteten, schnellen Wahlkampf zu führen und mit einem neuen Team an der Führungsspitze der Demokratischen Partei auch zu zeigen, dass hier eine Übergabe der Tradition von Joe Biden in neue Hände stattgefunden hat. Und man kann auch dann davon ausgehen, dass das Alter von Donald Trump zu einem Wahlkampfthema auf der demokratischen Seite werden wird.
Ja, schauen wir auf diese Seite. Für Trump und die Republikaner war es ja eine unglaubliche Woche, vor allem vor dem Hintergrund des Attentats. Trägt denn dieser Schub bis zur Wahl im November?
Das ist eine interessante Frage. Es war natürlich hochemotional und auch die Art und Weise, wie der ehemalige Präsident über den Attentatsversuch gesprochen hat, war beeindruckend zu hören. Auf der anderen Seite hat es auch noch einmal die Situation verschärft und verstärkt, die ohnehin auf diesem republikanischen Nominierungsparteitag bestand, nämlich, dass es hier nicht um politische Positionen, sondern um die Einigung und Einung der Partei hinter einer Person ging. Und dass selbst ehemalige Widersacher des Präsidenten wie die Gouverneurin Nikki Haley dort auf ihn Lobreden halten mussten nach diesem Attentatsversuch, hat dazu geführt, dass die Partei jetzt voll und ganz hinter Donald Trump steht. Und das könnte sich auch im Verlauf des Wahlkampfes, je nachdem wie ihr den führt, auch als Nachteil erweisen, weil dadurch Flexibilität und auch die Möglichkeit, neue politische Themen zu positionieren, verloren gehen wird. Der Parteitag richtet sich an die Parteimitglieder. Die Wahl muss gewonnen werden in einem Land kontinentaler Ausdehnung mit 340 Millionen Einwohnern.
Stichwort Wahlkampf. Diese Ansage Trumps, versöhnlicher zu werden, das hat er ja nicht ganz durchgehalten in seiner Rede. Werden wir also bald immer mehr den alten Trump wieder erleben?
Naja, aber das ist doch ein bekanntes Muster. Das war ja auch schon in der für Joe Biden so desaströsen Präsidentschaftsdebatte so, dass Donald Trumps Disziplin, wenn es darum geht, rational zu argumentieren oder einmal nicht über seine Person, sondern über das Land und die Gemeinschaft der Amerikanerinnen und Amerikaner zu sprechen, dass das 10 bis 15 Minuten Bestand hat und danach wieder die alten Klagen aufkommen und auch die sehr hasserfüllte Rhetorik gegenüber Migranten und Einwanderern. Das muss man auch immer wieder betonen, wenn hier von Massendeportationen gesprochen wird. Das hat in einer heterogenen Gesellschaft wie der amerikanischen mit über 40% Minderheiten eine ganz andere Wirkung und auch löst andere Schockwellen aus und vertieft die schon bestehenden Risse innerhalb der Gesellschaft, weil das anders als in Europa eine Grundvoraussetzung ist, Amerikaner zu sein, dass man sich jeden Tag darauf einstellt, mit Leuten, die anders aussehen, eine andere Herkunft haben, eine andere Religion ausüben, ins Benehmen setzt und mit denen gut auskommt. Der Republikanische Parteitag hat gezeigt, dass das Programm das Entgegengesetzte sein wird.
Michael Wertz, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Dieses Urteil muss man wohl auch als eine Warnung verstehen. Für all jene ausländischen Journalisten und Journalisten, die auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in Russland arbeiten. Evan Gershkovich, Reporter des Wall Street Journal, ist von einem Gericht in Jekaterinburg zu 16 Jahren Lagerhaft unter verschärften Bedingungen verurteilt worden. Gershkovich recherchierte für eine Story, die Anklage wirft ihm Spionage im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes CIA vor. Seit er vor mehr als 16 Monaten verhaftet wurde, solidarisieren sich nicht nur seine direkten Kolleginnen und Kollegen mit ihm, wie hier erst vor wenigen Tagen wieder. Als Hoffnung bleibt ein möglicher Gefangenenaustausch. Norbert Hahn.
Ein dunkles Bild von einem gefasst wirkenden Evan Gershkovich bei der Urteilsverkündung, heute im Gericht in Jekaterinburg. Der Gerichtssaal voll, das Urteil hart. Das Gericht befindet Evan Gershkovich für schuldig unter Artikel 276 des russischen Strafgesetzbuches und verurteilt ihn zu 16 Jahren in einer Hochsicherheitsstrafkolonie. Jekaterinburg, 1800 Kilometer östlich von Moskau, im März vergangenen Jahres. Hier hatte Gershkovich für die US-Zeitung Wall Street Journal wohl über die Rüstungsindustrie recherchiert. Die Anklage hat behauptet, er hätte für den US-Geheimdienst CIA spioniert. Beweise wurden keine vorgelegt. Anton Trojanowski, Moskau-Büroleiter der New York Times, ist mit Gershkovich gut befreundet. Trojanowski arbeitet jetzt von Berlin aus. Er hat Briefkontakt mit ihm.
Wir wissen ja, dass das Gerichtssystem in Russland nicht unabhängig ist, dass solche Fälle, angebliche Spionagefälle, ja, wenn sie zu Gericht kommen in Russland, enden sie eigentlich immer mit einem Schuldspruch. Und deswegen, ja, diese Situation und das, die Entscheidung heute, es ist schrecklich, aber auch nicht unerwartet.
Für Gershkovichs Arbeitgeber war das ganze Verfahren eine Farce. In einem solchen Regime können solche Verfahren wie durch eine unsichtbare Hand gesteuert und entschieden werden. Das unterstreicht, wie konstruiert diese Vorwürfe und das ganze Verfahren sind. Konkret soll Gershkovich die Rüstungsfabrik Ural-Vagonzavod ausgespäht haben, hier Präsident Putin bei einem Besuch im Frühjahr. Der hatte noch vor wenigen Wochen vor ausländischen Journalisten erklärt, an den Austausch von Gershkovich gegen einen im Ausland verurteilten russischen Staatsbürger könne er sich gut vorstellen. Natürlich muss es eine Lösung auf Gegenseitigkeit geben. Die zuständigen Dienste der USA und Russlands sind darüber in Kontakt. Ein oft genannter Austauschkandidat sitzt hinter deutschen Gefängnismauern, der Russe Vadim Krasikov. Er war Ende 2021 in Berlin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Krasikov einen Georgier in Berlin erschossen hat, im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Gershkovich gilt als Faustpfand.
Es ist klar, dass seine Festnahme so Teil dieser leider Geiselnahmepolitik gewesen ist, dass Russland in der letzten Zeit gegen die Vereinigten Staaten führt. Evan ist ja nicht der erste Amerikaner, der in Russland festgenommen worden war in den letzten Jahren.
Ein letzter Gruß in die Kamera, bevor es vor Evan Gershkovich zurück in die Zelle geht. Die Verteidigung hat nun 14 Tage Zeit, um Berufung einzulegen.
Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt die Leiterin unseres ARD-Studios in Moskau, Ina Ruck, die heute in Hamburg ist. Hallo Ina.
Hallo Ingo.
Erwartbares Urteil auch für dich, auch in diesem Ausmaß?
Ja, in der Härte sicherlich erwartbar. Es ist ja ein angeblicher Spionageprozess. 18 Jahre waren gefordert, 16 Jahre hatte bekommen, was absolut nicht erwartbar war, war die Schnelligkeit. Mhm. Man hat, also solche Prozesse kann man sich vorstellen, Spionageprozesse sind komplizierte, eigentlich große Prozesse. Man hat das hier mal eben in 3 Tagen abgehandelt. Das ist schon sehr überraschend und das könnte bedeuten, dass man da was für einen Austausch vielleicht vorbereitet.
Wie konkret ist denn so ein Vorhaben für einen Gefangenenaustausch?
Naja, zum einen braucht es ein Urteil. Und dieses Urteil haben wir jetzt. Vor einem Urteil wird nicht ausgetauscht. Alles andere ist Spekulation im Moment. Wir wissen, dass Lavrov, der russische Außenminister, erst vor ein paar Tagen in New York im Sicherheitsrat gesagt hat, dass solche oder am Rande einer Sicherheitsratssitzung gesagt hat, dass solche Gespräche stattfinden zwischen den Geheimdiensten beider Länder. Es wird also offenbar geredet. Muss man jetzt sehen, was dabei herauskommt.
Wir haben es ein Stück gerade gehört, es könnte im Gegenzug einen Austausch mit dem sogenannten Tiergartenmörder geben, der für eine Tat hier in Deutschland verurteilt wurde, ein Russe. Geht es wirklich um ihn?
Das scheint so zu sein. Wir erinnern uns alle daran, dass Präsident Putin im Interview mit dem amerikanischen Moderator Tucker Carlson von einem wörtlich russischen Patrioten gesprochen hat, der in Berlin im Gefängnis sitze. Und damit kann eigentlich nur der Tiergartenmörder gemeint sein. Putin scheint das als so eine Art Ehrensache zu sehen, ihn da rausholen zu wollen. So haben wir Korrespondenten dort uns das zumindest erklärt.
So erklären wir uns das, aber wie realistisch ist so ein Gefangenenaustausch wirklich?
Naja, es hat das schon gegeben, nicht? Es hat das 2010 gegeben, da gab es eine große Gruppe sogar von Leuten, die ausgetauscht wurden. Schläfer, russische Schläfer aus den USA. Anna Chapman war damals die berühmteste Spionin, die im Gegenzug gegen in Russland Einsitzende wiederum ausgetauscht wurden. Es hat es vor kurzem erst gegeben, 22, mit der Brittany Griner, der amerikanischen Basketballspielerin, die war zu 9 Jahren verurteilt, hat dann nach dem Urteil erst mal 4 Monate oder 5 Monate in einem Straflager gesessen und wurde dann ausgetauscht. Kann also gut sein, dass Evan Gershkovich jetzt erst mal irgendwo in einem Straflager verschwindet, aber das muss nicht heißen, dass nicht noch ein Austausch kommen kann.
Nun ist es ein Urteil nicht gegen irgendjemanden, keine Sportlerin oder keine andere Person, sondern gegen einen Journalisten. Mhm. Was bedeutet das für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, von Korrespondenten wie dir in Russland?
Naja, es bedeutet ganz klar, dass wir wissen, dass es Themen gibt mittlerweile, über die wir nicht mehr berichten. Dazu gehört Kriegsberichterstattung, dazu gehört Rüstungsindustrie. Das machen wir nicht mehr aus Moskau, sondern aus den Zentralen. Und so gehen alle westlichen Sender und Medienhäuser mittlerweile damit um. Natürlich. Wir halten es dennoch für absolut geboten und nötig, in Russland zu arbeiten. Man muss vor Ort sein, um zu verstehen, wie diese ganze Gesellschaft tickt. Aber natürlich immer unter sehr genauer Blicken auf die Sicherheitslage. Und das machen wir fast täglich, dass wir abwägen, kann man noch bleiben oder nicht.
Vielen Dank, Ina, für diese tägliche Abwägung und für deine Arbeit und den Besuch hier im Studio. Danke, alles Gute.
Gerne.
Und wir machen weiter mit weiteren Nachrichten des Tages. Thorsten, mit dir.
In Belarus ist ein Deutscher zum Tode verurteilt worden. Das teilte eine belarussische Menschenrechtsorganisation mit. Dem Mann würden unter anderem Söldnertum, Spionage und Terrorismus vorgeworfen. Wegen der angeblichen Beteiligung an einem Sprengstoffanschlag sei er zur Erschießung verurteilt worden. Seit November befinde er sich in Haft. Die Behörden in Minsk haben die Verurteilung nicht offiziell bekannt gegeben. Dem Auswärtigen Amt sei der Fall aber bekannt. Israels Siedlungspolitik verstößt gegen Völkerrecht. Das erklärte der Internationale Gerichtshof in Den Haag in einem Gutachten. Rechtlich bindend ist es allerdings nicht. Es geht um die 1967 eroberten Palästinensergebiete in Ostjerusalem und dem Westjordanland. Israel dürfe dort keine eigenen Bürger ansiedeln. Bestehende Siedlungen müssten geräumt werden. Bei einem Drohnenangriff auf Tel Aviv am frühen Morgen ist mindestens ein Mensch getötet worden, 10 weitere wurden verletzt. Das teilte die israelische Polizei mit. Die jemenitische Houthi-Miliz reklamierte den Angriff für sich. Sie sympathisiert mit der islamistischen Hamas und hat seit Kriegsbeginn immer wieder Drohnen und Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Bis zuletzt wurden jedoch alle abgefangen. Das israelische Militär nennt menschliches Versagen als Grund dafür, dass die Drohne nicht abgefangen wurde. Die Europäische Union und Serbien wollen gemeinsam eines der größten Lithiumvorkommen Europas erschließen. Mit dem Balkanland, das EU-Beitrittskandidat ist, wurde eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Der Rohstoff wird unter anderem für die Herstellung der Batterien von Elektroautos gebraucht und bislang vor allem aus China importiert. Serbiens Präsident Vučić macht sich dafür stark, dass sein Land nicht nur Lithium liefert, sondern auch Batterien produziert. Der in Südtirol geborene Schriftsteller Oswald Egger erhält den diesjährigen Georg-Büchner-Preis. Egger überschreite und erweitere die Grenzen der Literaturproduktion, so die Begründung der Jury. In seinen Werken verbindet Egger Texte mit eigenen Zeichnungen und Aquarellen. Sein Buchdebüt »Die Erde der Rede« erschien 1993. Der Büchner-Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.
Wer nicht sein Herz stärker klopfen fühlt, wenn er auf dem Markusplatze steht, der lasse sich begraben, vermerkte schon vor gut 200 Jahren der österreichische Schriftsteller Franz Grillparzer in seinem Reisetagebuch bei seinem Besuch in Venedig. Bei diesem Panorama verwundert es auch keinesfalls, dass es Schätzungen zufolge ca. 15 Millionen Menschen pro Jahr in die Lagunenstadt zieht. Eine große Herausforderung für Venedig, vor allem aber auch für seine Einwohner. Um dem Ansturm etwas entgegenzusetzen, mussten Tagestouristen in einer Testphase seit Ende April Eintritt zahlen. Nun zieht Venedig ein erstes Fazit. Tilman Kleinjung.
Unten in der Stadt das ganz normale Chaos. Selbst von Hitzerekorden lassen sich Venedig-Besucher in diesen Tagen nicht schrecken. Marco Zordan wählt die Flucht nach oben. Der Venezianer ist Architekt. Sein Arbeitsplatz ist der Campanile von San Moise, der gerade aufwendig restauriert wird, hoch über dem Markusplatz. Ein Glockenturm als Sinnbild für die gesamte Stadt, zerbrechlich und gefährdet. Wir bereiten diesen Campanile jetzt für die kommenden 50 Jahre vor. Mit dem Gedanken, dass dann vielleicht wieder Wartungsarbeiten nötig sind, wenn wir nicht mehr da sind. Aber wir hinterlassen etwas unseren Kindern. Die Frage ist nur, welchen Kindern? Venedig droht auszusterben. Nicht einmal mehr 50.000 Menschen leben in der Altstadt. Und für sie ist der Alltag eine echte Herausforderung. Die Mieten sind hoch, die Geschäfte, die Infrastruktur, alles ist auf Tourismus ausgerichtet. Manchmal haben wir das Gefühl, die letzten Indigenen zu sein, die ihre Zelte verlassen und gehen. Mit dem Eintrittsgeld wollte die Stadt den Einheimischen das Leben erleichtern, Touristenströme besser lenken, zunächst als Versuch. An 29 ausgewählten Tagen mussten Tagestouristen das 5-Euro-Ticket lösen, entweder an Schaltern am Bahnhof oder online. Die Stadt registrierte in diesem Zeitraum fast 500.000 zahlende Besucher. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf belaufen sich auf 2,2 Millionen Euro. Gerechnet hatte Venedig mit deutlich weniger, 700.000 Euro. Für die Gegner des Tickets der Beweis, dass dieses Instrument nur wenig Einfluss auf die Besucherzahlen hatte. Wenn man wirklich die Probleme, die mit dem Tourismus verbunden sind, lösen will, muss man sie an den Wurzeln packen und von den Bedürfnissen der Bürger ausgehen. Und das ist vor allem bezahlbarer Wohnraum. Die Hotelbranche hat kein Problem mit dem Ticket. Übernachtungsgäste mussten die 5 Euro ohnehin nicht zahlen. Das war weltweit der erste Versuch, Overtourism zu begrenzen. Und er hat funktioniert. Jetzt geht es darum, ein Tarifsystem zu entwickeln, das Tagesgäste abschreckt, die nur zu bestimmten Jahreszeiten kommen. Venedig will das Ticket nun dauerhaft einführen und eventuell auch den Preis verdoppeln auf 10 Euro. Für Marco Zordan keine guten Aussichten. Venedig gehört der Welt und nicht nur uns, sagt der Architekt.
Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Und bei den sommerlichen Aussichten derzeit, da müssen wir nicht von Venedig träumen, oder Donald?
Das stimmt. Venedig heute 34 Grad und ähnliche Werte kriegen wir morgen auch. Wir schauen mal drauf auf die Wetterkarte und sehen unser Hoch namens Frederik mit Zentrum hier über Polen. Und die heißeste Luft kommt erst noch jetzt von Frankreich in unsere Richtung voran. Wir sehen hier allerdings dieses fischgrätenartige Gebilde, diese Front, eine Konvergenzzone. Die Luft strömt hier zusammen, kann natürlich nicht nach unten weg, sondern muss aufsteigen. Dementsprechend werden sich dort dann Gewitter entwickeln und es kommt noch heißere Luft zumindest morgen zu uns. Wir können den Film mal laufen lassen, dann sehen wir, dass die eigentliche Kaltfront hier liegt. Und davor bildet sich dann diese Gewitterlinie. Und letztendlich wird dann die eigentliche Kaltfront, die dann hinten dran hängt, eher etwas schwächer. Und das Ganze zieht durch. Und am Montag wird dann die Hitze vertrieben sein. Das heißt, von Westen her wird es dann für alle, die die Hitze nicht mögen, deutlich angenehmer in der kühleren Meeresluft. Schauen wir in die kommende Nacht. Es gibt noch ein paar aktive Gewitter im äußersten Süden. In Baden-Württemberg von knapp südlich von Ulm in Schwendi noch 23 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Das Ganze zieht aber in der Nacht schon in Richtung Niederbayern ab, wird morgen abklingen. Dann kommen erste Gewitter ins Spiel über den Bayerischen Wald, später dann auch im Südwesten. Für alle anderen wird es dann aber eher noch komplett sonnig sein. Und die Temperatur heute Nacht geht dann zurück auf Werte zwischen 20 und 15 Grad. Im Norden örtlich etwas kühler, vor allem Schleswig-Holstein kann mal die 13 Grad schaffen. Morgen gibt es eigentlich kaum noch Orte, die die 30-Grad-Marke nicht übersteigen. Das werden wirklich nur die Küstengebiete sein und die höher gelegenen Gebiete, beziehungsweise dort, wo die Sonne etwas weniger scheint, in Bayern. Ansonsten sind bis zu 35 Grad möglich und auch der Wind wird nicht großartig kühlen. Schauen wir drauf auf die nächsten Tage. In der Nacht zum Sonntag kommen allerdings dann schwere Gewitter weiter in Richtung Osten voran. Dort geht es vorher noch mal bis auf 34 Grad rauf. Das bedeutet aber Unwettergefahr. Hagelschlag ist möglich, kräftige Regengüsse und Sturmböen. Am Montag von Westen her deutlich angenehmer und überwiegend sonnig.
Vielen Dank, Donald, für diese sommerlichen Aussichten. Und angesichts dieser Aussichten empfehlen wir Ihnen jetzt das ARD-Sommerkino.
Wo Sie gleich im Anschluss hier im Ersten The Father mit Anthony Hopkins sehen können.
Wir begrüßen Sie dann morgen Abend wieder zu späterer Stunde. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.